Du hörst den Online Business Evolution Podcast, Episode 334. In dieser Episode erwartet dich ein extrem spannendes Gespräch mit Money Mindset Expertin Agatha Bischke über Geld, über unsere hinderlichen Geldglaubenssätze und auch darüber, wie wir es schaffen, mehr Geld zu verdienen. Herzlich willkommen zu Online Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. In dieser Show lernst du, wie du dein Business so aufstellst, dass es sich leicht und frei anfühlt und deiner Persönlichkeit, deinen Werten und deinen Stärken entspricht. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und bevor wir gleich ins Interview einsteigen, habe ich noch kurz zwei Ankündigungen für dich. Je nachdem, wann du diese Episode hörst, könnten die eventuell relevant für dich sein. Und zwar am Dienstag, den 12. November, habe ich nicht nur Geburtstag, also am Tag, an dem die Episode hier rauskommt, sondern an diesem Tag veranstalte ich am Nachmittag um 14 Uhr auch einen Crashkurs zum Thema E-Mail-Marketing. Da werde ich eben darüber sprechen, wie ich heute an E-Mail-Marketing rangehe, nach den 10 Jahren, die ich ja nun mittlerweile im Business bin. Ich werde darüber sprechen, was sich auch die letzten Jahre so ein bisschen verändert hat, worauf man achten sollte und welche Fallstricke man unbedingt umgehen sollte, wenn man mit E-Mail-Marketing startet, beziehungsweise wenn man wirklich mit E-Mail-Marketing Kunden gewinnen und Umsatz generieren will. Und wenn du Lust hast, dich noch zum Workshop anzumelden, vorausgesetzt du bist rechtzeitig dabei und hörst diese Episode vorher noch, dann kannst du das unter katharina-lewald.de/crash1, also 1 als Zahl geschrieben, crash1, tun und kannst dich da noch schnell anmelden. Es ist so, dass ich diesen Crashkurs einmalig live kostenfrei veranstalten werde und danach die Aufzeichnung auch für 48 Stunden zur Verfügung steht, aber danach werde ich dann das nur noch verkaufen. Ja, also das heißt, wenn du da rechtzeitig bist, dann kannst du das noch kostenlos bekommen, wenn nicht, dann kannst du es danach aber immer noch kaufen, die Aufzeichnung. Das ist die erste Sache, die ich dir sagen wollte und die zweite Sache ist, ich biete jetzt ja nur im November meine Online-Business Academy im großen Jubiläumsbundle an und jetzt diesen Donnerstag, also quasi übermorgen, falls du die Episode direkt am 12. November hörst, läuft der zweite große Bonus ab und das sind Q&A-Calls mit mir. Und wenn du die mit dabei haben möchtest und wenn du gerne in der Academy mit mir ab sofort und in 2025 zusammen daran arbeiten möchtest, dein Online-Business ja aufzubauen, in die Spur zu bringen, mehr Umsatz zu machen, Kunden zu gewinnen, deine Liste aufzubauen, sichtbar zu werden, Online-Kurse zu erstellen, zu launchen, zu verkaufen, deine Kursverkäufe auch zu automatisieren, all das steckt neben vielen anderen Dingen eben in der Academy mit drin. Dann solltest du dir das unbedingt anschauen unter katharina-lewald.de/jubi von Jubiläum, die Kurzform sozusagen. Und die beiden Links packe ich natürlich auch in die Shownotes und dann kannst du da reinschauen. Und dann noch die dritte Ankündigung, fällt mir gerade ein, kann ich auch noch gleich mit sagen. Diesen Donnerstag, also am 14. November, da findet die Online-Konferenz Digitales Produkt Gold statt, wo ich auch als Expertin, Experte mit dabei bin. Und da werden wir darüber sprechen, welche digitalen Produkte in 2025 funktionieren und was da so dahinter steckt, wie man noch in den aktuellen Zeiten mit digitalen Produkten eben Umsatz machen und Geld verdienen kann. Ich werde als Mini-Kurs- oder Mini-Produktexpertin mit am Start sein und werde da ganz viel sprechen über die Strategie hinter Mini-Produkten. Und wenn du da Lust hast, dabei zu sein, kannst du auch unter katharina-lewald.de/oncon, glaube ich, dich einloggen, aber ich werde den Link auch noch in die Shownotes packen. Also, 3 Links in den Shownotes zu meinem Jubiläumsbundle, zu meinem Workshop bzw. Crashkurs am 12.11., meinem Geburtstag um 14 Uhr und das dritte ist die Online-Konferenz Digitales Produktgold am 14.11. und da kannst du dir gerne dein Ticket unter meinem Link holen. Die 3 Links packe ich in die Shownotes. Und jetzt aber ohne weitere Einführungsworte springen wir direkt ins Interview mit Agatha Bischke. Sie ist Money Mindset Expertin und wir sprechen in dem Interview darüber, dass es häufig blockierende, hinderliche Glaubenssätze sind, die uns davon abhalten, das zu verdienen, was wir eigentlich verdienen wollen. Und wir sprechen eben ganz viel über Geld, auch über die Dinge, über die man vielleicht sonst nicht spricht. Und es war ein super tolles Gespräch, ein super offenes Gespräch und ich freue mich sehr, dass du es heute hören kannst und du kannst das auch auf YouTube schauen, wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, falls du lieber das als Video schauen möchtest. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ciao. Ich bin heute hier mit Money-Mindset-Expertin Agatha Bischke. Hallo liebe Agatha, schön, dass wir heute sprechen.
Hi Katharina, ich freue mich.
Ja, ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar coole Fragen überlegt und möchte dich da ein bisschen löchern. Einmal natürlich für meine HörerInnen und ZuschauerInnen, dass die ganz viel lernen und zum anderen auch für mich persönlich natürlich, wenn ich dich schon mal an der Strippe habe. Agatha, die erste Frage ist, stell dir mal vor, dein eigenes Money-Mindset wäre ein Soundtrack oder würde als Soundtrack vertont werden. Oder als Song. Welche Musik oder welcher Soundtrack beschreibt dein eigenes Money-Mindset am besten?
Ich glaube, Pirates of the Caribbean.
Mhm. Ja. Okay, warum das?
Ist eines meiner Lieblingssoundtracks von, einer meiner Lieblingssoundtracks von Hans Zimmer. Ich bin sowieso so ein Filmmusik-Fan. Und ja, es ist einfach kraftvoll und trotzdem auch ein bisschen lustig und... Und so fühle ich mich manchmal. Also, und die Musik nutze ich übrigens auch, um mich in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Also für mich klingt diese Musik nach Sieg, aber nicht so pathetisch, sondern es klingt
Ja.
eher so, ja, als hätten sie Freude daran zu siegen. Und ja, ich glaube, das
Ja.
wär's.
Ja, schön. Für mich klingt dieser Soundtrack nach Abenteuer vor allem.
Ja.
Das ist es ja auch irgendwie. Geld verdienen ist irgendwie ein Abenteuer, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, voll. Also so eine Frage hat mir noch keiner gestellt. Interessant.
Ja, dachte ich mir, ist doch ein ganz witziger Einstieg. Was bedeutet denn Money Mindset eigentlich ganz genau und warum ist es denn so entscheidend, dass wir uns überhaupt als Selbstständige und UnternehmerInnen mit dem Thema Money Mindset bzw. Geld Mindset auseinandersetzen?
Geld Mindset und Money Mindset ist ja im Grunde, also ein Unternehmen stirbt ja ohne Geld. So,
ja.
Also wir brauchen das Geld. Und viele von uns und insbesondere weibliche ZuhörerInnen, wenn sie jetzt zuhören, wurden aber über Jahrhunderte und Jahrtausende einfach nicht richtig auf Geld, ja, also nicht richtig bei Geld erzogen, nicht richtig aufgeklärt, nicht richtig eingeführt. Wir haben weder die Kontakte, noch haben wir die, ja, wir haben keine Gruppen, in denen Geschäfte gemacht wird. Wir reden nicht über Geld. Uns wird sogar gesagt, wir sollen nicht über Geld reden. Viele von uns waren finanziell abhängig in der Kindheit. Das sind ja alle Kinder. Und sind aber später auch häufig wieder abhängig von einem Partner, insbesondere wenn wir Kinder haben wollen. Und ich denke, dieses Thema ist extrem wichtig zu meistern, weil es uns extrem oft sabotiert. Weil die Dinge, die wir glauben, denken, fühlen und die führen einfach zu Handlungen und aber auch zum Unterlassen, also auch zu Blockaden, die unseren unternehmerischen Erfolg sabotieren können. Und ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich zwei verschiedene Wahrheiten glaube und mir dessen nicht so richtig bewusst bin. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte 20.000 Euro im Monat verdienen und das ist so ein tolles Ziel und dann hätte ich alles und dann könnte ich reisen und das ist ja eine Wahrheit, 20.000 Euro sind toll. Und dann gibt es die zweite Wahrheit, ich glaube, 20.000 Euro im Monat ist voll anstrengend oder da muss ich... keine Ahnung, Kennenlerngespräche führen und die hasse ich. Oder da muss ich jeden Tag online sein und das hasse ich. Also ich glaube, dass es mich einen Preis kosten wird, der mir anstrengend oder nicht erstrebenswert erscheint. Und wenn diese beiden Wahrheiten sich widersprechen, werden wir immer der stärkeren Wahrheit folgen. Und wir werden immer versuchen, Schmerz zu vermeiden, weil wir so programmiert sind. Menschen versuchen immer erst den Schmerz zu vermeiden, bevor sie der Freude folgen. Und das ist unser ganzes Problem, wenn wir einfach im Money-Mindset haben, also Gedanken und Gefühle über Geld haben, die unseren Zielen widersprechen.
Als du gerade gesprochen hast über, dass insbesondere Frauen häufig dieses Geldthema haben oder kein Geldthema haben, je nachdem, wie man es sehen will, da habe ich noch so gedacht, ich glaube, viele gerade... junge Frauen, junge Mädchen haben auch keine Vorbilder mit Geld, ne? Also weil ja häufig dann die Väter sich ums Geld kümmern und die Frauen das ja oft so völlig von sich weisen, ach, das macht der Papa alles so, ne? Und ich glaube, dass viele Frauen dann auch gar nicht in so einer Identität, mit der Identität aufwachsen, so ich kann mit Geld umgehen, ich kenne mich mit Geld aus, sondern die meisten Frauen sagen, da habe ich gar keine Ahnung von, oh, da musst du meinen Mann fragen oder meinen Vater dann früher oder wie auch immer, ne? Oder holen sich dann Rat und trauen sich vielleicht auch nicht selber Entscheidungen zu treffen oder so. Und das ist mir gerade noch so eingefallen, so dass man keine Vorbilder hatte oder viele junge Frauen und Mädchen, glaube ich, keine Geldvorbilder haben, keine weiblichen Geldvorbilder haben, meine ich damit, und eben gar nicht in dieser Identität aufwachsen, Ahnung von Geld zu haben oder mit Geld umgehen zu können.
Ja, also es wird uns immer so ein bisschen verkauft, als wäre das was völlig Mystisches, was halt eben die Männer gut meistern können und wir Frauen eben nicht. Und dass es eine der größten Geldblockaden ist, dass wir unsere Macht mit Geld abgeben. Und das hört nicht beim Partner auf, sondern
Ja.
das fängt, eigentlich ist das überall so. Wir werden überall so konditioniert. So schließt die Versicherung ab, muss nicht mehr drüber nachdenken. Dann schließt du irgendeine Lebensversicherung ab, muss auch nicht mehr drüber nachdenken. Und dann gucken wir uns das Jahrzehnte nicht mehr an. Dann geben wir Geld aus, jeden Monat. Also es kommt Geld auf unser Konto, insbesondere wenn wir ein Gehalt haben. Und wir gewöhnen uns irgendwie daran, intuitiv genauso viel auszugeben und wissen aber eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Und auch das gucken wir uns nicht an. Und diese Macht abzugeben über Geld, ja, wie soll mehr Geld kommen, wenn ich die Macht darüber abgebe und mir eigentlich denke, das ist, also Geld ist mir viel zu kompliziert, ja, dann kann ich dir auch nicht mehr davon geben, weil dann
Ja.
noch schwieriger für dich, nicht? Und so verhindern wir unseren eigenen Erfolg, indem wir nicht den Glaubenssatz vielleicht haben oder die Überzeugung, Geld macht total Spaß und Aktien machen voll Spaß oder zumindest ETFs, was ja nun wirklich nicht schwierig ist. Und ich gucke da gerne jeden Monat rein und gucke, wie mein Vermögen wächst und ich weiß, wie man es macht und ich weiß, wie man es hält und ich weiß, wie man es genießt und ich weiß, wie man Leute beschenkt. Und wenn wir das alles abgeben, dann kommt auch nicht mehr zu
Ja,
uns.
das stimmt. Wir können, wenn wir uns nicht darum kümmern, selber ja den Spaß dran gar nicht empfinden, weil wir dann ja gar keine Beziehung dazu haben. Also es geht ja auch viel darum, glaube ich, bei Money Mindset überhaupt erstmal eine Beziehung zu Geld aufzubauen. Und mir kam gerade noch ein Gedanke, nämlich, man hört ja als Kinder immer, Mädchen sind schlecht in Mathe, Mädchen sind schlecht mit Zahlen und Geld ist ja Zahlen. Das ist so, war bei mir immer so ein Ding, ne? Weil ich war auch immer nicht so gut in Mathe und ich habe immer so gesagt, so, ja, Geld sind ja Zahlen und ich bin nicht gut mit Zahlen. Und dann denkt man
Ja.
automatisch, oh, ich bin auch nicht gut mit Geld. Und
Ja.
trotzdem habe ich es geschafft, zu etwas Geld zu kommen in den letzten 10 Jahren. Aber man muss das erstmal überwinden, von sich selber dann eben zu denken, dass man das nicht schaffen kann. Weil man vielleicht zum Beispiel nicht gut in Mathe war, wobei das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also wie man die Hypotenuse berechnet, was weiß ich, was hat mit Geld ja eigentlich gar nichts zu tun.
Ja. Das ist auch total schön, dass du das sagst, weil gerade dieses Mathe-Thema oder Naturwissenschaftsthema oder wo sind wir Mädchen eigentlich nicht gut drin, das ist ja auch in Ordnung, dass wir da drin vielleicht einige von uns nicht gut drin sind. Wir haben nun mal, unser Gehirn funktioniert vielleicht ein klein bisschen anders, wir fokussieren uns auf andere Dinge und das ist auch völlig in Ordnung, aber das ist nicht Geld. Und das ist tatsächlich ein Missverständnis, weil Geld ist was völlig anderes. Ich meine, jeder von uns kann 2 + 2 rechnen, das sind dann 4 Euro, ja, das kann jeder. Und man muss Mathe überhaupt nicht können. Und ich habe das irgendwann einmal tatsächlich, weil ich das auch hatte, also Mathe war wirklich mein Horrorfach. Und in meiner mündlichen Abi-Dings hat mich der Lehrer auch ausgelacht. Also der hat sich immer hinterm Buch versteckt, weil er
Was?
hochrot war vor Lachen
Oh
und war
Mann.
wirklich nett und hat mir noch eine nette Note gegeben, obwohl sie mir nicht hätte geben sollen. Aber ich habe mich selbst davon geheilt, indem ich gesagt habe, okay, Mathe ist Mathe, werde ich nie wieder brauchen, aber Geld will ich checken. Und dann habe ich, und das ist tatsächlich aber damals zufällig passiert, einmal durch den Drang, unabhängig sein zu wollen. Das heißt, ich musste ja über Geld verfügen. Und das Zweite war, dass ich für den Polizeitest gelernt habe. Der Polizeitest beinhaltet eben auch einen Intelligenztest und da gibt es ganz viel Logik und Mathe drin. Und ich habe dafür mit Büchern trainiert. Es gab damals noch keine Apps. Und ich kann bis heute am besten in meiner Familie Kopf rechnen. Und ich konnte das nie, never nie. Und heute kann ich fast intuitiv zumindest Geld rechnen, wenn ich mir vorstelle, es ist Geld. Dann kann ich sehr gut im Kopf rechnen und
Ja.
Prozente und Conversion Rates und so weiter. Und
Ja.
das habe ich dann halt quasi damit nochmal geheilt.
Ja, manche Menschen brauchen, glaube ich, einfach ein Ziel. Sie müssen halt wissen, was sagt mir diese Zahl, was kann ich damit anfangen? Wenn ich halt irgendwelche theoretischen Dinge berechnen muss, das Rechnen an sich macht mir keinen Spaß. Aber eine Conversion Rate zu berechnen und dann zu gucken, wenn ich das und das verändere auf der Sales Page, steigt die dann oder fällt die dann oder was passiert dann? Das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann haben die Zahlen und die Mathematik dahinter hat ja dann einen Sinn, warum wir uns das angucken. Und dann gibt es Menschen wie uns, denen das dann auch Spaß macht, aber dafür brauchen wir irgendwie einen Anlass, ne?
Ja.
Ja. Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesprochen über deine Herkunftsgeschichte, auch mit dem Geldthema. Wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also Money Mindset und ja, Geld einfach im Allgemeinen.
Also ich hatte mal ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Geld, weil wir sind, ich könnte mal sagen, heute im Hamburger Ghetto aufgewachsen, also in einem Problemstadtviertel und auch noch als Flüchtlinge aus Polen. Und das war schon mal problematisch damals, weil ich bin auf Schulen gegangen, wo es den Kindern richtig gut ging und auch aufs Gymnasium gegangen, wo, also es war ein privates Gymnasium in Hamburg und da waren wirklich sehr viele wohlhabende Menschen, auch welche, die man kennt aus Medien und so heute. Und das war, also in den ersten Jahren war das ziemlich schwierig, sich ja immer dieses Gefühl zu haben, dass ich nicht gut genug bin für diese, also dass meine Kleidung nicht gut genug ist, mein Auftritt nicht, ich war nicht cool genug, eben weil mir all diese ja Assets gefehlt haben, um das zu erreichen. Ich konnte nicht reiten gehen wie alle anderen und so weiter. Es waren die ersten Jahre waren so und dann war das so, dass meine Eltern sich selbstständig gemacht haben und dann war relativ schnell relativ viel da. Und das war wieder eine andere Erfahrung, aber dann war es eigentlich noch schlimmer, weil dann habe ich Abhängigkeit kennengelernt. Und das war für mich ein unerträgliches Gefühl. Mein Papa, und ich mag meinen Papa übrigens, und der hat halt eine Macke, die ich auch in meinem Buch beschreibe. Und zwar mag er sehr gerne um Geld gebeten werden. Und er ist großzügig, aber du musst ihn immer bitten. Und wenn du ihn bittest, dann gibt es dir auch nicht sofort, sondern dann musst du vielleicht noch mal bitten und dann musst du auch ganz besonders brav gewesen sein vielleicht. Und wenn du ganz besonders brav warst, dann ja, dann kriegst du es halt. Und ich habe so ein einschneidendes Erlebnis eigentlich, ich musste jeden Morgen um Fahrgeld bitten für die Schule. Und jeden Morgen sagte Papa, wie, schon wieder? Und jeden Morgen sagte ich, ja, es ist wieder Schule. Und dann hat er mir das Geld gegeben. Und das war so das Erste, wo ich diese Abhängigkeit von Männern gespürt habe. Und bei uns hat das Geld auch mein Vater verwaltet. So, und dann bin ich irgendwann ausgezogen, habe geheiratet, mein Christian. Und wir hatten eine Ehekrise. Und die Ehekrise war richtig übel und ich habe mich dann auch getrennt. Und in dem Augenblick, also als ich mich trennen wollte, habe ich zum ersten Mal begriffen, du bist auch hier abhängig. Weil ja, du hast dein eigenes Geld, aber um den Lebensstandard für deine Kinder zu halten, den wir jetzt leben, hast du nicht genug. Und dann müsstest du das Haus verkaufen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich wieder 10 Jahre blind war. Und dann habe ich all die Frauen mir angeguckt, noch eine Generation älter als ich, all die Frauen, die unglücklich in Partnerschaften sind, weil sie abhängig sind, weil sie kein eigenes Geld haben, weil sie immer Teilzeit gearbeitet haben und jetzt die Rente von denen geringer ist. Sie konnten sich in ihren Augen nicht trennen und das war der Startschuss, wo ich sagte, ich werde Frauen finanziell frei machen. Das kann nicht sein, dass wir immer weiter in diesem Problem verharren, wir Frauen seit Generationen und es so lassen. Und da
Also ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig, wenn ich mit Menschen in Kontakt stehe, die überlegen, meine Produkte, meine Programme zu kaufen. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, ich muss erst meinen Mann fragen oder ich muss das mit meinem Mann besprechen. Ich meine, ja, man kann sich ja dafür entscheiden, finanzielle Entscheidungen gemeinsam zu machen. Und da will ich auch niemanden reinreden. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Tatsache, dass es im Jahr 2024 immer noch Frauen gibt, die nicht über ihr eigenes Geld entscheiden, alleine entscheiden dürfen oder sich nicht trauen und denken, sie müssten mit ihrem Mann drüber sprechen und das nicht selbst entscheiden können, wenn es denn ihr eigenes Geld wäre, über das sie entscheiden könnten. Das finde ich ganz, ganz gruselig, muss ich ehrlich sagen. Meine Mutter hat mir früher nämlich immer beigebracht, mach dich nie abhängig von einem Mann. Das war immer so eine der Sätze, die ich irgendwie immer wieder gehört habe und die mich geprägt haben. Und gleichzeitig, meine Eltern sind ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und dementsprechend, also ich bin 86 geboren, als die Mauer gefallen ist, ne, da war ich ja noch ein kleines Kind. Aber dieses ganze Money-Mindset, was die ja auch mitgebracht haben, hat mich, glaube ich, auch beeinflusst. Denn die haben früher über unseren reichen oder für uns war er reich. Ich weiß nicht, wie viel Geld er wirklich hatte, aber für uns, unser einer Nachbar, der war halt reich. Und da hieß es immer, ja, der Herr so und so, der ist ja reich. Und naja, der hat das aber auch bestimmt alles durch unlautere Mittel irgendwie, ne? Also, wenn du Geld hattest oder reich warst sogar oder was auch immer manche Menschen als reich verstehen, dann waren das für meine Eltern immer Menschen, die das irgendwie durch betrügerische Absichten, durch irgendwelche unmoralischen Geschäfte, durch irgendwas Komisches irgendwie bekommen haben. Und leider bin ich jetzt Online-Marketing-Expertin geworden und habe auch keinen vernünftigen Beruf. Bin da also nicht ausgebrochen aus diesem Zirkel. Aber ja, da kann man mal sehen, wie sehr einen das prägt, ne? Und ich merke heute noch, dass bestimmte Situationen mich auch triggern, wenn ich irgendwie in irgendeiner Form mit sowas in Verbindung gebracht werde, mit irgendwelchen komischen Machenschaften oder so. Und das finde ich ganz, ganz schwierig.
Ja, und weißt du, das Problem ist ja, und ich denke mal, bei dir hören ja viele Coaches zu oder angehende Coaches sich das wünschen. Und wenn man so eine Geld, also wenn man das erlebt hat, was du erlebt hast, und das kenne ich übrigens, das ist jetzt überhaupt nichts, was ich nicht kennen würde, dann ist es auch häufig so, dass es uns davon abhält, die Preise zu verlangen, die wir wirklich wert sind, weil wir bei hohen Preisen immer gleich denken, das muss unseriös sein, weil das gibt es ja auch billiger. Und wir wittern selbst bei uns Betrug, dass wir tatsächlich irgendwie Betrügerinnen sind, wenn wir solche Gedanken haben, wenn wir, also wenn wir so eine Summe im Kopf haben und dann gleich denken, aber das zahlt doch keiner, dann weißt du, eigentlich ist das immer noch eine Blockade, die du hast, weil Fakt ist einfach, es gibt für jede Summe einen Markt. Und sonst gäbe es keine Handtaschen für 120.000 Euro. Ja, und das heißt nicht, dass man keine für 20 tragen kann, aber es gibt Menschen, die würden niemals eine für 20, 40, 100, noch nicht mal eine von Louis Vuitton kaufen, weil das ist vulgär, sondern die brauchen eine für 50.000 von Hermès. Und deswegen, wenn man das denkt und vielleicht sich an so Kindheit erinnert, was du jetzt sagst, dann könnte das dahinter stecken. Und natürlich strahlt man das dann auch aus.
Ja, und natürlich ist einem als erwachsener Mensch, wenn man jetzt mit seinem rationalen Verstand darüber nachdenkt, klar, dass das Blödsinn ist. Aber dieser Teil, der seit klein auf das immer wieder verinnerlicht und gehört hat, ne, dass jemand, der zu Geld gekommen ist, nur irgendwie durch komische Machenschaften daran gekommen sein kann. Anders kann es ja gar nicht sein. Der bleibt einem sehr lange erhalten, dieser Teil. Das ist schon faszinierend.
Ja, und da können wir auch nichts für, ne? Also nicht, dass man denkt, oh, jetzt irgendwie bin ich schlecht oder ich habe es nicht kapiert oder so, sondern da können wir nichts für. Also das ist, sind so tief einprogrammierte neuronale Bahnen, die wir da in unserem Verstand und Gehirn haben. Und was es aber auch noch bedeuten kann, ist, selbst wenn wir vom Verstand her wissen, wir sind gut genug, um diese Preise zu nehmen, kann unser Unterbewusstsein, wenn wir an uns zweifeln, wenn wir an unseren Produkten zweifeln, an uns zweifeln oder auch nicht genug Beweise in der Realität haben, dass das irgendwie geht, was wir uns da so denken, können wir auch, kann auch das Selbstwertgefühl das Problem eben sein, wenn man sowas denkt. Übrigens, du, ich weiß nicht, ob du es mit Video veröffentlichst, ich trinke kein Whisky, für die, die sich das jetzt
Alles
vielleicht
gut,
fragen,
wäre mir auch egal.
sondern das ist Tee, aber ich trinke fürs Money Mindset eben aus Kristallgläsern. Das ist
Sehr
eben auch
gut.
Teil meiner.
Ja, kleiner Tipp an der Stelle, ne, für die es jetzt hören im Podcast. Also Getränke, egal welche, immer aus einem sexy Glas trinken, ne?
Ja, genau.
Du hast ja gerade erzählt von deinem Vater, der dir nur Geld gegeben hat, wenn du mehrmals drum gebeten hast. Würdest du sagen, dass das damals so eine Art Schlüsselerlebnis war oder gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du sagen würdest, daraus hat sich dann dein eigenes Money Mindset entwickelt oder auch das heutige? Also kann ja sein, dass es ein neues Schlüsselerlebnis gab und dann wahrscheinlich dann die Ehekrise und deine, dass du dann festgestellt hast, boah, ich bin heute eigentlich auch nicht wirklich unabhängig von meinem Mann finanziell.
Ich glaube, da gab es einfach mehrere Dinge. Ich glaube natürlich auch, dass es zwar einerseits dieses bei meinem Vater war, aber andererseits hat mein Vater mich auch viel Gutes gelehrt, was Money Mindset angeht, und zwar, dass das Geld auf der Straße liegt. Also ich habe nie zu Hause gehört, das können wir uns nicht leisten, also nachdem sie selbstständig waren. Ich sag mal davor schon, aber danach nicht mehr. Danach war es dann immer nur, ich habe es halt nicht gekriegt, weil, aber nicht, weil sie sich es nicht leisten können. Wir sind in Skiurlaub gefahren, ich habe ein Pferd bekommen, und es war immer, jeden Sonntag sind wir zusammen essen gegangen, habe mich reich gefühlt dabei. Und er hatte immer eine Leichtigkeit da drin, dass er immer gesagt hat, no, wenn ich das nicht mache, mache ich das andere. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt, weil ich habe ja schon sehr viele Sachen gemacht und alle waren erfolgreich. Und ich sag mal, bis auf ein, zwei Sachen, die dann nicht so geklappt haben, aber es ist ja nicht schlimm. Und genau dieses Mindset habe ich von ihm auch mitbekommen. Aber dass ich mich wirklich bewusst damit auseinandersetzen wollte, war das Gefühl der Abhängigkeit und dann eben in der Ehekrise.
Du hast ja eben beschrieben, dass es für jede Summe einen Markt gibt, hast du gesagt. Jetzt ist ja die aktuelle Situation gerade im Online-Business und in der ganzen, ich sag mal, Online-Coaching-, Beratungs-, Expertenindustrie gerade, ich sag's mal, schwieriger als noch vor ein paar Jahren. Wie würdest du das einschätzen aus deiner Sicht? Weil ich glaube, dass viele vielleicht gerade bemerken, dass Geld verdienen, also welche, die schon länger im Markt sind, vielleicht gerade auch die Erfahrung machen, dass es nicht mehr so einfach ist wie früher, wie vor 4, 5, 6 Jahren, vor der Pandemie, auch im Online-Business Geld zu verdienen. Wie würdest du das einschätzen? Denkst du, das ist alles nur, wir reden uns das nur ein oder haben sich da Dinge verändert?
Es haben sich Dinge verändert, aber ich finde, sie haben sich eigentlich zum Guten verändert, weil wir als Anbieter kommen nicht mehr so viel mit Bullshit durch. Und früher sind wir viel mit Bullshit durchgekommen und gerade bei Menschen, also gerade die Menschen haben gekauft, die anfällig sind für Hoffnung, also die für die letzte Lösung oder für Hoffnung, die haben wirklich alle Gelder mobilisiert, um etwas möglich zu machen. Und im Grunde sind das so ein bisschen Lottospieler, ja? Also dieses, ah, ich hoffe, irgendjemand fixt mein Problem. Dieses Mindset hatten die Kunden und haben dafür viel Geld ausgegeben im Markt. Und was jetzt aber passiert ist, dass Unwirksames nicht mehr so gut funktioniert. Und ich glaube, die Anbieter müssen sich nur darüber Gedanken machen, wie kann ich meine Kunden wirklich erfolgreich machen? Also wie kann ich denen helfen, ihr Problem tatsächlich zu lösen. Ich glaube, früher war das Online-Business ein bisschen verwöhnter, weil wenn du die Methode präsentiert hast, dann war so, naja, dann setz sie halt um. Ja, und sie funktionieren so. Und heute arbeite ich zum Beispiel anders. Ich betreue ja auch Frauen und ich betreue sie aber enger als früher. Also heute ist es so, dass wenn irgendjemand zum Beispiel bei mir, bei Frauen machen Umsatz ist, dann üben wir tatsächlich den Pitch in einem Webinar. Dann gucken wir uns tatsächlich einmal das ganze Webinar an und verbessern das, damit das auch funktioniert. Und wir dürfen halt nicht mehr uns darauf ausruhen, dass nur Methodiken, die wir vermitteln, funktionieren, sondern wir müssen anders vielleicht auch unsere Kurse aufbauen, dass es noch leichter wird, sie umzusetzen und noch leichter wird, eben diese Erfolge zu erzielen, weil wenn ich Kunden habe, die echte Probleme lösen können, die haben auch keine Probleme mit Kunden. Sie müssen nur einen Weg finden, dass sie das auch wirklich tun und nicht nur, wir können in Zeiten von AI, ChatGPT und so, können wir nicht einfach nur noch Wissen vermitteln. Wir müssen wirklich in die Umsetzung kommen.
Absolut. Kann ich zu 100% bestätigen. Und ich sag mal, ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren oder sogar 3 Jahren mittlerweile schon auch eine Masterclass mal gemacht zum Thema, wie du es schaffst, dass deine Kunden wirklich in die Umsetzung kommen, wie du es schaffst, dass deine Kunden wirklich Ergebnisse erzielen. Weil ich finde, dass da im deutschsprachigen Markt auch zu wenig darüber geredet wird. Ich sehe auch kaum Produkte, die in die Richtung gehen. Und in meiner Academy zum Beispiel, da erkläre ich ja auch, wie man eben einen Online-Kurs erstellt und so aufbaut, dass die Kunden auch wirklich ein Ergebnis kriegen. Und ich habe trotzdem heute manchmal noch Kunden, die denken, dass es in einem Online-Kurs nur um Wissensvermittlung geht. Und ich muss denen dann immer sagen, nee, es geht nicht, es ging noch nie in einem Online-Kurs nur um Wissensvermittlung. Es geht immer darum, dass die Kunden am Ende ein Ergebnis in der Hand haben. Ob das jetzt abgenommen ist, bessere Fitness oder mehr Geld oder was weiß ich, ist völlig egal. Aber am Ende wollen sie nicht nur schlauer hier oben sein, sondern sie wollen halt in ihrem Leben eine Veränderung bemerkt haben. Und das muss man einfach schaffen, das hinzubekommen. Kann ich nur 100% unterschreiben.
Ja, und früher war es anders. Also früher hat man sich die ersten Online-Kurse hat man sich gekauft, um wirklich was zu lernen, statt ein Buch lesen zu müssen oder statt eine Doku zu gucken oder so. Und das ist eben heute anders. Ich glaube, die, die wirklich nur Wissen vermitteln, die werden langfristig nicht erfolgreich sein.
Definitiv, zumal du ja wissen, wie du schon sagst, ne, kannst du dir auch aus ChatGPT mittlerweile rausholen. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Ich glaube, was immer wichtiger wird, ist auch einfach Erfahrungswissen, ne, dass jemand Erfahrung hat, wirklich die Dinge gemacht hat, selber oder und anderen KundInnen schon beigebracht hat, wie sie das selber auch hinbekommen. Und damit auch kann man, glaube ich, auch punkten. Genau, aber reine Wissensvermittlung ist halt mittlerweile unsexy geworden, ja, voll. Agatha, wenn Geld eine Person wäre, wie würden die meisten Menschen mit ihr umgehen? Und wie sollte man es aber deiner Meinung nach tun?
Ja, da kann man sich ja selbst mal angucken. Das kommt ja auch ein bisschen so drauf an, wie man selbst geprägt ist, ne? Und da kann man sich eigentlich so die typischen Geldblockaden mal angucken. Wenn Geld eine Person wäre und ich wäre der Typ, also ich habe ja einen Geldtypentest und in diesem Geldtypentest gibt es ja verschiedene Frauen, die das für mich symbolisieren. Und wenn Geld zum Beispiel Frida Kahlo wäre, also dann Frida Kahlo war Zeit ihres Lebens ja, underrated, kann man sagen. Also sie war zwar extrem talentiert, aber konnte das nie in Geld umwandeln, weil sie nicht verkaufen konnte, weil sie sich nicht gut präsentiert hatte. Also wenn Geld Frida Kahlo wäre, dann, also warte mal, ich muss mal umdenken, weil deine Frage war ja eigentlich anders. Wie behandeln wir, wie würden wir die Person behandeln und wie sollten wir sie
Wie
behandeln?
sollten wir sie behandeln,
Was wir tun ist, wir ignorieren sie. Wir schieben sie sogar weg. Wir sind undankbar über diese Person, so wie sie da ist, und wollen, dass sie sich verändert. Und wir sagen, sie soll woanders hingehen. Ja, wir nutzen sie aus, also wir beanspruchen sie vielleicht über Gebühr. Und gleichzeitig finden wir alles, was mit ihr zusammenhängt, einfach nur ätzend.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass wir manchmal, wir wollen halt schon Kontakt mit dieser Person haben, weil wir wollen ja Geld haben, aber wir wollen die Beziehung zu der Person, wir wollen da nichts rein investieren. Also ich meine jetzt nicht finanziell rein investieren, um Geld zu haben, sondern wir wollen nicht Energie, Herzblut, Liebe, Mitgefühl, was auch immer da reinstecken, um dann was rauszukriegen aus der Beziehung.
Weil wir glauben, das geht nicht. Also
Ja.
vielleicht glauben wir auch, das geht nicht. Also vielleicht wollen wir eine Liebesbeziehung aufbauen zu dieser Person, aber machen nichts, was diese Liebesbeziehung stärken würde, weil wir einfach entweder es für selbstverständlich halten oder eben auch denken, das schaffe ich sowieso nicht. Also
Ja.
diese Person ist so weit weg, das schaffe ich sowieso nicht. Und wenn Geld eine Person wäre und wie man sie behandeln müsste, ist es tatsächlich wie die beste Freundin, den besten Freund, aber auch Liebhaber und die Liebe deines Lebens. Anders geht es in meinen Augen nicht, weil du brauchst Dates mit deinem Geld. Ich mache alle 14 Tage ein Date mit meinem Geld. Und du kannst nur eine Liebesbeziehung aufbauen, wenn du deinen Fokus wirklich massiv shiftest. Also
Ja.
du musst deinen Fokus auf Geld shiften, auf das Geld kreieren, auf das Geld halten und auf das Geld ausgeben und auf das investieren, also vermehren. Ich habe da jeden Tag Fokus drauf, weil ich so tue, vielleicht, als wäre es mein Mann. Und es fängt morgens schon an, da schreibe ich mir schon Dinge auf und gucke mir Dinge vielleicht auch auf dem Konto an, schreibe meine drei Fragen, die ich mir immer stelle. Und jeden Abend mache ich auch ein, zwei Übungen, um eben, ja, und ich werde übrigens auch tausendmal am Tag daran erinnert, an Geld, weil ich. Ist ja einer meiner Tricks, weil ich die wichtigen Personen, die mir WhatsApps schreiben, da habe ich mein Geldziel dahinter geschrieben. Das heißt, ich sehe bestimmt 50 Mal am Tag die Geldsumme, die ich versuche zu kreieren und werde daran erinnert.
Das muss ich unbedingt machen. Ich hatte das neulich auch in einer deiner Instagram Reels gesehen und ich habe gedacht, ich werde so selten angerufen. Ich bin ja Intro. Ich telefoniere ja nicht so viel. Aber das bei WhatsApp dahinter den Namen zu schreiben, finde ich auch eine coole Idee. Das werde ich, glaube ich, mal machen. Oft wird ja gesagt, man müsse für Geld ja nur auf eine höhere Frequenz kommen oder es einfach nur manifestieren. Reicht doch, oder?
Also ich sag mal so, ja und nein. Also natürlich reicht es nicht, aber diese Frequenz entsteht ja auch, die kann man ja bewusst hervorrufen und die hat ja meiner Meinung nach eine andere Wirkung. Also es ist ja so, du stehst morgens auf und fühlst dich ätzend, ja, so Schlabberluck im Bett bleiben ätzend. Und aus dieser Energie heraus, der gibst du jetzt nach, bleibst im Schlabberluck und arbeitest im Bett. Ich verspreche dir, du wirst ganz andere Handlungen, Unterlassungen, Content, Botschaften haben, als wenn du sagst, okay, ich stehe auf, ich fühle mich ätzend. Was kann ich tun, um mich in die Frequenz oder die Energie einer Person zu führen, die einfach alles hat, was sie will? Und bei mir ist es zum Beispiel, das ist auch einer meiner Tricks, ich gehe dann los und guck mir an, was kann ich heute Glamouröses anziehen, auch in meiner Homeoffice. Und ich habe so, ja, ich habe Schmuck. Und ich kann ehrlich keine Chanel-Ohrringe tragen und mich dabei ätzend fühlen. Das geht einfach nicht. Also habe ich quasi, und Chanel muss es ja gar nicht sein, sondern jeder hat ja die Dinge, die er für einen guten Anlass aufbewahrt. Die Kleidungsstücke oder die Schmuckstücke, die man so nicht trägt. Und gerade dann sich die anzulegen, weil du dich gar nicht schlecht fühlen kannst, wenn Christian Dior an deinen Ohren hängt oder wenn dein Lieblingsschmuckstück an deinem Hals ist oder dein Lieblingspulli und du dich einfach nur schön fühlst oder selbst wenn du einfach nur deine Haare machst und Make-up machst, du musst ja nicht gleich shoppen gehen, aber du fühlst dich anders, wenn du deine Haare machst, dein Make-up machst, wenn du Make-up trägst, muss ja gar nicht sein, und dir was Schönes anziehst. Und dann Verspreche ich dir auch, wirst du komplett andere Entscheidungen treffen, anderen Content machen, deine Botschaft wird kraftvoller sein. Du wirst dich auch in der Lage fühlen, Dinge zu tun, die vielleicht unangenehm sind, die nötig sind. Und das ist damit gemeint, denn manifestiert man das einfach viel schneller, wenn man sich darum kümmert, dass man in einer guten Frequenz und Energie ist.
Ja, und ich finde, so macht Manifestation auch Sinn. Ich würde das jetzt, was du gerade beschrieben hast, mal so als aktives Manifestieren bezeichnen, weil es ist nicht nur, ich chill auf Netflix, hau mir ein Eis dabei rein und denke daran, wie schön es wäre, halt irgendwie mehr Geld zu haben, ne? Sondern man tut ja in dem Moment schon was, indem man sich anders anzieht, vielleicht Make-up auflegt oder ne, vielleicht ein tolles Lied anmacht, was einen motiviert oder was einem gefällt oder was weiß ich. Oder eben sein, was hast du vorhin gesagt, was du trinkst, Tee aus einem Kristallglas trinkt oder so. Und das ist ja was, und dann führt es eben automatisch zu anderen Gedanken wahrscheinlich. Man fühlt sich anders, ne? Man hat andere Gedanken, man handelt dann eben auch anders. Und dann kann das, wenn man dann die richtigen Sachen macht, ich denke, das ist auch ganz wichtig wahrscheinlich, dann kann man eben dann auch dadurch mehr Geld generieren. Aber da müssen wir auch wissen, was wir tun müssen, um Geld zu generieren, und müssen es dann natürlich auch tun.
Ja, also ich nenne es praktisches Manifestieren, du nennst es aktives Manifestieren. Es ist tatsächlich, also für mich, ich kann nicht da sitzen und mich an den New Yorker Marathon träumen, an die Ziellinie. Das kann ich tun, das tun Sportler ja auch, das ist ja visualisieren, das ist ja auch wichtig. Aber das ist immer leichter, als jeden Tag 10 Minuten joggen zu gehen. Und ich muss aber joggen gehen, wenn ich zum Marathon will. Und das ist vielleicht ein gutes Bild, ne? Also ich kann nicht mir Geld wünschen und mir nur visualisieren, sondern ich muss aus der Visualisierung, aus den neuen Gedanken, neuen Gefühlen, der neuen Energie wirklich große, kraftvolle Handlungen treffen, die aus meinem Komfortbereich raus sind. Weil wenn ich etwas in meinem Komfortbereich mache, bleibt alles im Komfortbereich, so wie du es kennst. Wenn du was anderes willst, musst du diese großen Schritte machen, die echt sich anfühlen wie ein Stretch. Und das ist das, was mit praktischem Manifestieren gemeint ist.
Ja, total. Also ich sag mal, Ergebnisse oder Fortschritt passiert ja meistens auch außerhalb der Komfortzone und nicht innerhalb der Komfortzone.
So ist es, genau.
Du hast ja eben beschrieben, dass du dich von deinem Geldziel anrufen lässt oder das auf WhatsApp siehst oder so, ne? Macht dich das nicht verrückt, wenn du den ganzen Tag dein Ziel vor Augen siehst, aber auch immer wieder ja damit konfrontiert bist, dass du es ja noch nicht erreicht hast?
Ja, nee, mich macht es nicht verrückt, mich macht es total glücklich. Und das, was ja passiert. Also, das haben wir der selektiven Wahrnehmung zu verdanken. Und das ist, glaube ich, eins der wirklich Geheimtools, die man so nutzen kann. Wenn du dich, weil was tun wir? Wir tun, wenn uns das unangenehm ist, dass wir unser Ziel noch nicht erreicht haben, dann ist es ja so, dass wir das oft ignorieren und wegschieben. Und dann ist wieder ein Jahr rum. Ja, und dann denkt man sich, ah, wo sind die letzten 10 Jahre hin? Und das heißt ja nicht, dass man sein End-End-End-Ziel aufschreiben muss, wenn es dich so sehr stresst und du, also für mich wäre es eine Einladung, mir die Gedanken aufzuschreiben und zu hinterfragen und zu transformieren, wenn mich dieses Ziel stresst. Aber ansonsten macht es mir wirklich Freude, weil jetzt kommt die selektive Wahrnehmung ins Spiel. Ich wurde jetzt 15 Mal daran erinnert, was mein Geldziel ist. Und das bedeutet, meine ganze Wahrnehmung verändert sich, wie ich meinen Tag erlebe. Und ich komme, und mein Unterbewusstsein hat eine Aufgabe. Es arbeitet nämlich daran, zu überlegen, na, wie kann das denn gehen? Wenn ich es wegschiebe, dann ignoriere ich das. Aber wenn ich es immer im Unterbewusstsein habe und immer wieder auch ins Bewusstsein hole, kommst du plötzlich auf Ideen, auf die du vorher nicht gekommen wirst. Du lernst Menschen kennen und hörst einen anderen Satz, als du vorher gehört hättest. Vorher hättest du vielleicht gehört, der hat 3 Kinder und schafft es nicht zu arbeiten. Jetzt hörst du vielleicht im Nebensatz, dass er trotzdem 1 Million mit was macht. So. Und fragst ihn, wie das geht, und hast vielleicht eine nächste Idee. Und das ist so, wie wenn du schwanger werden willst, siehst du nur noch Bäuche. Und wenn du dir ein bestimmtes Auto kaufen willst, dann siehst du, also Camper, ne, wir wollten so Allradcamper, siehst du nur noch Allradcamper. Und das heißt, unser Unterbewusstsein arbeitet mit, aber wenn es dich stresst, ist eine Einladung, eben zu gucken, was dich stresst.
Gibt es eine Money-Mindset-Superkraft, die du allen Selbstständigen und UnternehmerInnen wünschen würdest?
Ja, also die Superkraft ist ja der Hauptjob beim Money Mindset. Ja, okay, wie soll ich das reduzieren auf eins? Aber der Hauptjob im Money Mindset ist, sich um seinen eigenen Kopfscheiß zu kümmern, wenn ich das mal so sagen darf. Und genau das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ich schreibe mir immer noch meine stressigen Gedanken auf, meinen Druck auf und immer noch sitze ich da und löse Blockade um Blockade um Blockade immer wieder auf. Das ist eine Superkraft, seine eigenen Gedanken und Gefühle nicht mehr so ernst zu nehmen, nicht zu glauben und zu sagen, ja, ist ja schön, dass du jetzt frustriert bist, nett, dass du mir das vorschlägst als Gefühl und nett, dass du mir diesen Gedanken vorschlägst, lieber Verstand, und ich mache jetzt trotzdem meine Insta-Story. Ja,
Ja.
weil finde ich nett und ich kümmere mich gleich darum. Schreib auf, warum. Und da steckt immer irgendetwas hinter, was uns minderwertig fühlen lässt. Und darum müssen wir uns kümmern.
Ja, das ist ein super Stichwort. Du hast ja gerade gesprochen von Blockaden. Wir haben vorhin schon ganz viel über Glaubenssätze geredet. Wie genau löst man denn jetzt so eine Blockade oder so einen Glaubenssatz, so einen limitierenden, hinderlichen Glaubenssatz oder einfach nur einen Glaubenssatz, wenn wir es mal ganz neutral nennen wollen? Wie löst man den jetzt auch? Wie funktioniert das?
Da gibt es unterschiedliche Methoden. Also wenn ich arbeite, dann versuche ich das ganzheitlich zu machen, weil ich feststelle, und ich sage dir gleich wie, aber ich stelle mal fest, wenn man nur im Kopf arbeitet, dann sind es häufig Menschen, die gerne nur im Kopf arbeiten und auch dann nur visualisieren und dann eben kommt es nie in die Realität. Also wie ich damit arbeite, es gibt bestimmte Übungen, die bringen dich durch bestimmte Fragestellungen auch wirklich an Kerne heran. Also nicht nur oberflächlich, ne, ich schaffe das nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich werde nie so viel verdienen, sondern die bringen dich dann noch mal tiefer und noch mal weiter und noch mal weiter. Und dann kümmern wir uns darum, dass diese Dinge aufgelöst werden, also dass man so Glaubenssatzprozesse, da gibt es verschiedene Methodiken, die man auch mixen kann, damit es besonders effektiv ist. Und dann die Erkenntnisse aus diesen Prozessen, aus diesen Übungen, die übersetzen wir in die Realität. Und das ist das, also was sagt dir das jetzt? Und ich habe, welchen Glaubenssatz könnte ich jetzt mal als Beispiel nehmen, den ich vielleicht letztens sogar, weil es gibt ja Glaubenssätze, es ist ja so ein bisschen, auch wenn ich den aufgelöst habe, bleiben immer Schatten von
Die
denen.
klopfen immer mal wieder an, ne? Auch wenn man
Genau.
dachte, man hat sie schon erledigt.
Genau, die klopfen immer wieder an, die sind immer wieder da. So, und jetzt gibt es hier einen großen Umbruch bei uns zu Hause und dann kommen natürlich alte Muster vielleicht hoch und alte Gedanken und dann kommen diese Schatten und diese Schatten kann man aufschreiben. Und ich versuche aber aus den Erkenntnissen von diesen Prozessen immer direkt Maßnahmen abzuleiten. Also immer direkt zu gucken, was bedeutet das denn jetzt konkret? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Was heißt das für meinen Content? Was heißt das für meine Botschaft? Oder was heißt es auch für meine Produkte? Und letztens habe ich tatsächlich nochmal, also das mache ich auch fast jeden Tag, mir meine Ziele aufzuschreiben und mein großes Lebensziel und habe festgestellt, dass ich doch noch ein anderes habe, als ich dachte, was ich habe. Und ich hatte mich schon gewundert, warum eine Sache in meinem Business zäh läuft. Und jetzt hab ich die Erkenntnis, ach deswegen, weil du das eigentlich ganz anders haben willst, aber weit warst du noch nicht. Und jetzt, wo die Erkenntnis da ist, kam mir dann auch, ich erinnere mich dann jeden Tag daran, und dann kam mir auch das Unterbewusstsein hat mir die Lösung geliefert. Und jetzt stelle ich wieder ein bisschen was um in meinem Businessmodell, habe eine neue Idee, wie ich das integrieren kann, zu meinem Leben passend machen kann und so weiter. Also du suchst die Blockade, löst du auf im Verstand und in deinem Unterbewusstsein mit verschiedenen Methoden und dann übersetzt du sie in Aktion, in wirklich starke, kraftvolle Aktionen. Und zusätzlich, was du praktisch machen kannst, ist Automatisierungen einbauen, weil wir sind alle faul und wir werden lieber etwas nicht tun, als etwas zu tun. Und je mehr automatisch passiert, desto leichter wird es dir fallen. Also es gibt einfach so ein paar, ich sag mal so lazy Manifestationssachen, die man machen kann für faule Leute. Und ich würde alle diese Sachen einfach machen, weil beim Money Mindset kann man eins sagen, viel hilft viel. Also Automatisierungen und ein automatisches Wohlstandssystem aufbauen, wie automatisch Geld überweisen aufs Depot, automatisch anlegen, sich nicht kümmern müssen. Nach und nach dein Leben upgraden, ne, mit irgendwelchen Kristallgläsern oder nur einem erstmal und so. Also, dass du so viel wie möglich einfach in dein Leben holst, ohne dass du drüber nachdenken musst, damit dein Fokus sich shiftet.
Ja, vielleicht kann ich dafür gerade mal ein kleines neues Wort einführen, nämlich fleißig faul. Man ist erst einmal fleißig, damit man in Zukunft faul sein kann, ne? Das ist
Ja,
doch eigentlich das
genau.
Beste.
Genau, so ist es ja immer mit Automatisierung, ja, auch im Online-Business. Du musst erstmal viel reinsetzen und danach funktioniert es eigentlich ganz gut bei vielen.
Genau. Wir kennen uns jetzt schon seit einem Weilchen und ich habe natürlich auch schon so ein bisschen mir deinen Content angeschaut und dann bin ich an der einen oder anderen Stelle mehrmals an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, teilweise in Interviews und teilweise in deinem Content, man bräuchte für 10.000 Euro im Monat ein anderes Mindset als für 30.000 Euro im Monat, ein anderes Mindset als für 50.000 Euro im Monat. Ich möchte gerne wissen, was ist da konkret der Unterschied? Jetzt kann ich dich endlich mal fragen, weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also ich verstehe, dass du sagst, man braucht ein anderes Money Mindset, aber ich möchte mal ein konkretes Beispiel haben. Wie komme ich von 10 auf 20 auf 30, 50.000 Euro im Monat? Wo muss da mein Money Mindset sich verändern?
Okay, dann lass uns doch mal was ganz Einfaches machen. Und das können wir ja vielleicht auch im Gespräch machen. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir beide noch keine 100.000 Euro im Monat verdienen, richtig? So. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, warum eigentlich nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Frage ich mich auch.
Ja, lass uns doch mal die Ursachen finden. Warum verdienen wir noch keine 100.000 Euro im Monat?
Na, bei mir wahrscheinlich, weil zu wenig Leute mich kennen und weil ich kein Produkt habe für, keine Ahnung, 10.000, 20.000.
Genau, und also da fängt es ja schon mal an. Ja, das sind die äußeren Umstände und solange, und das Money-Mindset für 100.000 Euro muss einfach sein, mein Fokus ist ein Produkt, mit dem ich so viel verdienen kann und mein Fokus ist Reichweite, damit ich genug Menschen erreiche, damit ich so gut verdienen kann. Und
Wobei
das
man sagen muss, ich glaube, ich habe es gerade so ein bisschen gemischt, ne? Weil entweder ist es ja, dass du dich auf Reichweite fokussierst und sagst, okay, ich habe ein 2.000-Euro-Produkt und verkaufe das halt so und so oft im Monat, um auf die 100.000 zu kommen, dann müsste Reichweite oder Sichtbarkeit dann eben der Fokus sein, ne? Und dann natürlich vorausgesetzt deine Prozesse und Systeme stehen und du musst in Anführungszeichen vorne nur Leute reinschieben, die durchgehen und dann weißt du, dann kaufen die auch, ne? Oder aber man kann natürlich auch ein 10.000, 20.000, 30.000-Euro-Produkt haben und das 3, 4, 5 Mal im Monat verkaufen, dann kommt man ja aufs Gleiche letzten Endes, ne?
und das ist wieder der Unterschied im Money Mindset dann, dass du, nehmen wir mal an, du wünschst dir ein Produkt für 10.000 Euro, musst du nur 10.000 Mal, 10 Mal verkaufen. Aber okay, was mache ich denn für 10.000 Euro? Was ist denn so wertvoll, dass es 10.000 Euro ist? Und ein Produkt zu kreieren, das so wertvoll ist, dass es eigentlich 20.000 Euro wert ist oder 50.000 Euro wert ist, dafür braucht man ein anderes Mindset, weil du anders denken musst, um dieses Produkt so mit Wert zu füllen und auch zu glauben, dass es wert, das wert ist. Zum Beispiel. Und du brauchst ein anderes Mindset, um die richtigen Maßnahmen einfach zu treffen. Also wenn zum Beispiel für dich und für mich, also für mich und für dich sind 10.000 Euro im Monat easy. Und jetzt könnte man sich sagen, warum sind sie easy? Weil wir die passenden Gedanken haben, es ist easy. Weil wir das passende Produkt haben, es ist easy, weil wir die Kundengewinnungssysteme für 10.000 Euro haben, das ist easy. Und inzwischen denke ich, 10.000 ist aber wenig. Das ist ja so ein Hungerlohn eigentlich als Selbstständige. Jetzt sagen wir mal ehrlich, als Selbstständige ist es ein Hungerlohn. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, was müsste ich denn tun für 30? Und jetzt kommt es. Die Menschen, die 30 verdienen, die glauben dasselbe, was wir vielleicht über, oder ich sag mal, die Menschen, die 100 verdienen, die glauben dasselbe, was wir über 50 glauben. Weil wir noch nicht das andere glauben können, was man für 100 glaubt. Und weil wir noch nicht die passenden Maßnahmen getroffen haben und so. Also, man muss sich das eigentlich nur fragen. Das Money Mindset unterscheidet sich da, wenn ich dich frage, warum verdienst du noch keine 100.000 Euro im Monat? Du mir dann deine ganzen Befürchtungen sagst. Also entweder, ja, das geht nicht, weil ich habe kein Produkt, ich habe keine Reichweite, ich habe dieses nicht, ich habe jenes nicht, dann sind das genau, ist das das Rezept für 100.000 Euro im Monat. Ja, wenn du glaubst, der Preis wäre zu hoch oder, also nicht nur der Preis deines Produkts, deinen Kunden, sondern der Preis auch, den du zahlen müsstest, um das Rad so hoch zu drehen. Oder du hast es noch gar nicht richtig ausgerechnet, wie viel bräuchte ich denn an Werbebudget zum Beispiel, um dann 100.000 Euro damit zu erreichen mit dem Produkt, das ich habe und so weiter. Also ich glaube,
Ich
du.
denke jetzt, eher die ganze Zeit so, okay, der einfachste Weg wäre natürlich ein Produkt für 10, also einfach rein mathematisch, technisch wäre ein teures Produkt zu kreieren und das 10-mal im Monat zu verkaufen oder 5-mal oder 15-mal. Und dann denke ich aber wieder, ich will ja gar nicht so ein teures Produkt haben.
Ja, genau.
Also.
Aber wenn, jetzt nehmen wir mal an, du würdest das in deinen Fokus holen, ne? Und dann würdest du vielleicht diese Gedanken mal überprüfen. So, man muss dieses Produkt haben, um 100.000 Euro zu machen. Dann kann man das ja schon mal hinterfragen. Ist das wahr? Gibt es Menschen, die 100.000 Euro verdienen mit einem anderen Businessmodell im deutschsprachigen Markt? Welche Businessmodelle gibt es denn da? Ja, ist überhaupt kein Problem. Und das mal durchzurechnen, kann ich also überhaupt mein Ziel erreichen mit 2.000 Euro im Monat mit dem Produkt, das ich will? Und was müsste ich dann dafür tun? Und also einfach zu hinterfragen, all die Abers zu hinterfragen, die dich blockieren. Also nicht dich persönlich, ne? Aber sich zu fragen, okay, ja, aber 10.000 Euro will ich ja gar nicht. Und dann hören die meisten auf. Dann, okay, 100.000 sind für mich nicht möglich im Monat. Ja, und dann vergeht wieder ein Jahr. Und man wünscht sich das. Statt sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie wäre es denn möglich? Wer macht das? Wie viel müsste ich verkaufen? Was wäre der Preis? Was müsste ich installieren? Welche Werbung müsste ich machen? Was darf mich ein Lead kosten? Und so weiter. Das wirklich einmal durchzurechnen und zu gucken, okay, wenn du glaubst, dann das geht nicht, was muss ich dann tun, damit es geht? Brauche ich noch ein Premium-Programm? Brauche ich noch was anderes? Ja, was brauche ich noch? Ja. Und das ist eigentlich der Unterschied. Diese Abers, die dir in den Kopf kommen, der Preis, den du glaubst, dass es dich kostet. Und eben dann diese Nichtaktion, weil du nicht weißt, wie es gehen soll.
Das heißt, das hast du ja vorhin schon erklärt, sich immer wieder an sein Ziel erinnern zu lassen, zum Beispiel durch Handy-Erinnerungen oder was weiß ich, Bildschirmschoner, da kann man ja tausend Sachen machen. Der Grund dafür ist, dass das Gehirn dann praktisch automatisch anfängt, darüber nachzudenken, wie könnte das funktionieren, wie könnte ich das hinkriegen, ne? Das ist die Idee
Einerseits genau,
dahinter.
einmal das, automatische Erinnerung und zweitens automatische Trigger für Stress. Weil der Stress ist das, was dich abhält. Also sobald du stressige Gedanken hast, sobald du neidisch bist, sobald du Schuldgefühle hast, sobald du Druck in der Brust hast, sobald du irgendwas davon hast, ist das deine Blockade, die dich auf dem Weg eben aufhält zu deinem Ziel.
Ja, finde ich auch total spannend, die Idee, zu sagen, okay, immer wenn ich so ein, hast du ja vorhin gesagt, ne, immer wenn ich ein komisches Gefühl habe oder irgendwie mich getriggert fühle, traurig fühle, was auch immer, irgendein Gefühl, was, wo ich sage, fühlt sich gerade nicht gut an, dann aufzuschreiben, wo kommt das eigentlich her? Warum fühle ich das eigentlich gerade? Und meistens, eigentlich immer, ist dem entweder irgendein Gedanke davor hergegangen oder irgendwas, was passiert ist,
Ja,
dass
es
man
ist
sich auf
immer ein
einmal
Gedanke.
komisch fühlt.
Selbst wenn
Immer,
was passiert, denkst du ja was über die Situation.
ja.
Und oft, manchmal ist es so, dass wir uns an bestimmte, und das ist auch erwiesen, also zum Beispiel hat der Professor, ich glaube Kessler heißt er, in Glücksgefühle das geschrieben. Es ist auch erwiesen, dass wir uns an negative Gefühle gewöhnen. Und genauso brauchen wie Alkohol. Wenn wir also immer uns an so eine Art, ich schaffe das nicht, gewöhnt sind, dann werden wir das auch denken, wenn wir Millionen kreieren. Dann werden wir immer noch denken, ich schaffe das nicht und unglücklich sein. Und dieses Gefühl, was man hat, sich einfach zu hinterfragen, man kann eigentlich sich eine gute Frage stellen, nämlich, was musste ich denken, um mich so zu fühlen? Und dann zu überlegen, was musste ich denken und diese Gedanken dann aufzuschreiben und wieder zu hinterfragen. Und bei mir ist es abgefahren, ich werde immer müde. Wenn etwas, also ein Termin da ist, der mich nervös macht. Immer. Instant. Dann denke ich, boah, ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich bin irgendwie Kaffee oder so. Und dann fragt schon mein Mann, wieso, was liegt denn an, dass du müde bist? Und dann denke ich, ich habe doch den Termin nachher. Deswegen bin ich müde. Ja? Und also einmal klar kann es sich in Müdigkeit äußern. Das ist dann dieses Grundgefühl, das fühlt sich dann an. Ich wusste früher nicht, dass das Nervosität ist. Aber jetzt weiß ich, Müdigkeit ist bei mir Nervosität.
Ah, interessant.
Ja, oder
Ja, der
Angst.
Körper kann sich schon viele coole Sachen ausdenken, um uns in unserer Komfortzone drin zu halten, sage ich jetzt mal.
Genau. Ist es nicht vielleicht besser abzusagen, weil du bist ja so müde heute?
Ich
Ja.
habe neulich sogar irgendwo gehört, ich weiß gar nicht, ob du mir das erzählt hast oder ob ich das woanders gehört habe, dass man mittlerweile auch weiß oder davon ausgeht, dass diese verschiedenen Gedanken, die zu Gefühlen führen, mit denen wir uns oft, ja, mit denen wir so eine Art Grundgefühl, ne, bauen, was wir dann oft haben und wo es schwer ist, wieder rauszukommen, wenn wir schon lange in diesem Grundgefühl drin waren, dass das auch dem auch ein gewisser Hormoncocktail zugrunde liegt. Hast du mir das erzählt?
Ja, das habe
Ne?
ich.
Ja, das ist krass, dass es auch biologische Ursachen hat tatsächlich. Also das passiert nicht nur im Kopf, also passiert im Kopf, aber auch biologisch im Kopf.
Ja, absolut. Und wir lösen das selbst aus. Also Angst löst einen Hormoncocktail aus, Trauer löst eins aus und so weiter. Aber der Trauer gehen Gedanken voran, der Angst gehen Gedanken voran und so weiter. Also die
Ja.
Wurzel allen Übels, genau, diese Hormoncocktails, die entstehen, ist auch in diesem Buch von Glücksgefühle, die entstehen einfach, weil bestimmte Gedanken eben bestimmte Cocktails auslösen. Zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, wenn ich meinen Mann sehe und den heiß finde, dann löst er natürlich immer wieder denselben Cocktail aus, der den Körper vielleicht für irgendetwas Schönes bereit macht, wie ein Kuss. Und das sind, oder wenn du, also, und diese Gefühle, an die können wir uns gewöhnen. Und eben auch an negative. Also wenn wir, und das ist, und das Schräge daran ist, und das, was ja so gemein ist eigentlich, dass das dann unsere Komfortzone ist. Sich schlecht zu fühlen, ist die Komfortzone. Und der Körper wird trotzdem und das Unterbewusstsein alles tun, um da drin zu bleiben, selbst wenn wir
Ja. Ja, und wenn man sich dann gut fühlt, dann fühlt sich das irgendwie gefährlich an.
ja, vielleicht, genau, wenn man ein Grundgefühl hat, ja, weiß ich nicht, Trauer oder Abhängigkeit und da irgendwie so ein Gefühl und plötzlich fühlt man sich, würde man sich vielleicht frei fühlen und nicht mehr abhängig, dann ist das vielleicht beängstigend. Da,
Ja.
und dieses Glück, dann ist es manchmal so, wenn wir uns dann glücklich fühlen und unser Grundgefühl eigentlich schlecht ist, dann kriegen wir häufig Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen. Das verbinden wir dann damit, wenn wir was für uns machen und uns wohlfühlen, dann kriegen wir gleich schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, damit wir uns wieder so fühlen wie vorher.
Bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann denke, freu dich lieber nicht zu sehr, es wird bestimmt wieder blöd. Weil es ist ja normal, du fliegst halt nicht in deinem Leben ständig nur auf einer Erfolgswelle und auf einem, es passieren Dinge. So, und natürlich, klar, wie man damit umgeht, ist ja dann die entscheidende Frage. Und darum geht es ja genau, ne, dann das zu trainieren, da eben anders als in der Vergangenheit mit umzugehen. Aber ich denke dann halt eben so ganz oft, ja, wenn ich mich jetzt zu sehr freue, dann passiert wieder was Blödes. Und das ist Quatsch. Es ist aber einfach ganz normal, dass eben gute und blöde Dinge passieren und dass einfach nur Dinge passieren und wir selber dem eine Bedeutung geben und anfangen, da irgendwas rein zu interpretieren, obwohl das völlig neutral ist oder eigentlich gar nichts Schlimmes ist oder so, ne?
Noch besser, ob du dich freust oder nicht, die Dinge werden sowieso passieren.
Richtig, ja,
Lieber
exakt.
freuen, ja, und
Ja.
die den Moment nutzen. Das ist so wie dieses Sprichwort, ob du dich über den Regen ärgerst oder nicht, es regnet trotzdem, dann freue ich mich doch lieber drüber als
Ja.
nicht. Und
Ja.
das, was passiert, passiert sowieso. Und wir können, aber das, wo ich auch so ein bisschen besessen bin, ist, sich selbst so zu brainwashen, dass selbst diese negativen Dinge eher so sind wie, ah, da bin ich aber mal gespannt, was ich daraus lernen kann. Und danach wird es bestimmt noch besser, weil dann habe ich die Lektion auch geschafft. Und was könnte hier Gutes für mich drin sein und so. Und das muss ich sagen, habe ich von Byron Katie gelernt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von The Work of Byron Katie. Das ist eine absolut abgefahrene, super geile Methode, mit der ich häufig arbeite. Und die hat erzählt in einem ihrer Bücher, dass ihr Sohn sie anruft, weil die, ich, Sohn oder Tochter? Na, auf jeden Fall irgendjemand sie anruft. Und hat sich für einen Job beworben und hat ihn nicht gekriegt. Und normal ist ja so, oh, ich habe den Job nicht bekommen. Aber die Familie ist inzwischen so gebrainwashed, dass sie sagt, boah, ich freue mich voll, ich habe den Job nicht gekriegt, jetzt kriege ich bestimmt einen viel besseren.
Okay. Das
Und
ist dann schon die Oberstufe sozusagen.
das Leben ist, weißt du, du kriegst den Job oder du kriegst ihn nicht. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, einen noch besseren Job zu bekommen, ist höher, wenn du dich so fühlst wie er, als wenn du jetzt erstmal eine Woche deprimiert bist.
Auf jeden Fall. Würdest du als Money-Mindset-Expertin sagen, dass es gut ist, wenn man sich freut, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde bucht, oder sollte man es einfach als ganz etwas völlig Normales abtun, weil man sich ja dran gewöhnen will, dass Kunden buchen und auch Geld reinkommt?
Also,
Ich habe schon beide Seiten gehört, deswegen keine Ahnung.
wenn wir davon ausgehen, dass Geld eine Person ist und die Person kommt zu
Klopft an
dir
deine
und gibt
Tür?
dir einen Kuss,
Ja.
dann willst du das ignorieren?
Na,
Also,
eigentlich nicht. Hätte die Person, glaube ich, blöd.
ich glaube, Geld ist eine
Ja.
Diva. Und Geld ist so, die kommt zu denen, die sie wirklich feiern, auf dem Podest stellen. Und die, also wenn ich einen Cent finde, dann freue ich mich genauso, wie wenn jemand für mehrere tausend Euro irgendwas bucht. Und das tue ich jeden Tag. Und das ist übrigens auch eine der ersten Übungen, die passieren wird im Programm Geldgefühle. Also da legen wir den Fokus so sehr auf jeden einzelnen Geldeingang, dass wir uns jedes Mal freuen und dankbar sein können deswegen.
Okay, das finde ich super cool. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, bevor du auf jeden Fall gleich nochmal erzählen kannst über dein Programm und wo man mehr über über dich findet. Was war so, würdest du sagen, das verrückteste Geldritual oder der bescheuertste Money-Mindset-Tipp, den du jemals ausprobiert oder empfohlen bekommen hast?
Also, was mich ärgert, sind so ganz flache Sachen wie spreche diesen Satz dreimal
Und
und
dreh dich
dann
dabei und ja.
das, ich sag mal so, das hat natürlich seine Grundlage, weil Affirmationen haben ihre Grundlage und haben auch eine wissenschaftliche Grundlage, dass sie funktionieren. Aber was mich ärgert, ist, Menschen zu verkaufen, dass sie eben dass das alles ist, was sie tun müssen, sich das nur vorzustellen und dann dreimal irgendwas zu sagen oder so
Ja.
und fängt alles an zu fließen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das, vielleicht ist das ja sogar wahr, dass es irgendwas aktiviert, wenn du es glauben kannst. Wenn du dich in diese Affirmation hineinversetzt und sie fühlst und wirklich durchfühlst, wie es sich anfühlen würde, das zu sein, dann wird es sicherlich deine Energie verändern und dann wird es deine Handlungen verändern. Aber ohne dass du Handlungen veränderst, verändert sich gar nichts. Also gar nichts.
Ja,
Glaube
das
ich.
hast du, war ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich sehe das auch so. ja, Agatha, wo findet man denn mehr über dich von dir und wo können wir uns denn dahin begeben?
Ja, also gerne könnt ihr zu Instagram kommen, agatha-bischke. Und meine Homepage ist www.agatha-bischke.de. Und das Programm, über das wir heute hier gesprochen haben, ist das Geldgefühle-Programm. Das ist ein 10-Wochen-Programm, wo wir praktisch manifestieren quasi üben, sowohl eben ganz tiefe Glaubenssatzarbeit machen und mit praktischen Übungen in der Realität und aber auch tatsächlich uns ein Geldsystem praktisch einrichten. Also nicht nur, wir gehen wirklich zur Bank und ärgern die Banker. Also das tun wir tatsächlich auch im echten Leben. Und ja, das ist mein absolutes Baby, was jetzt kommt.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin auch dabei und freue mich schon, wenn es losgeht. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Du hast super viele auch so zwischen den Zeilen, hast du ganz viele tolle praktische Tipps mit auf den Weg gegeben. Deswegen habe ich danach nicht mehr konkret gefragt, weil du eh schon so viele Tipps gegeben hast. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und dann sehen wir uns bald in deinem Programm.
Dankeschön.
Bis dann, ciao. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina-lewald.de/guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter Guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.